Wunderschönen guten Tag, hier ist Alt und Spiele, Folge nicht mehr mitgezählt, keine Ahnung, aber wie versprochen sind wir in diesem Jahr öfter für euch da, der Podcast mit dem schönsten Logo des besten Grafikdesigners der Welt. Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo.
Hallihallo, Andreas ist auch da.
Tagchen, guten
also
Tag.
Ich bin nicht Andreas, aber Andreas ist heute auch wieder da.
Genau,
Wir haben ja schon beim letzten Mal angekündigt, wir waren auf unterschiedlichen Events, Andreas und ich, wir haben uns in Hamburg getroffen bei Resident Evil 2 und du warst, Tobi?
Ich war in Berlin bei Ubisoft, da gab es ein Event zu Far Cry, New Eden und Trials, das neue Trials und am Tag drauf gab es Rage 2 bei Bethesda zu sehen.
Oh, und wie ist?
Womit soll ich anfangen?
Rage?
Was ist Rage? Okay, also Rage 2, boah, krass. Also total durchgefahren, total crazy, wie auch schon der erste Teil. Der ist ja eine Weile her. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch dunkel erinnern könnt. Ist ja so ein bisschen Mad Max-mäßig, sage ich mal, vom Setting her. Postapokalypse, durchgeknallte Mutanten, Menschen in wilden Kostümen und so weiter und so fort. Und Spezialfähigkeiten und das nochmal potenziert tatsächlich. Und macht dann wirklich einen sehr guten Eindruck. Also ich war sehr positiv angetan, weil es halt wirklich total crazy ist. Und vor allen Dingen, wenn ich mich recht entsinne, ich meine, Rage 1 ist ja ewig her. Aber wenn ich mich recht entsinne, war die Story damals eher so Beiwerk. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, in den zwei Stunden, die ich zocken konnte, dass da storytechnisch wirklich etwas mehr hintersteckt diesmal. Und das fühlte sich auch tatsächlich gut an. Also schöne Cutscenes, schöne Zwischensequenzen mit einer durchgeknallten Game-Show, in der man irgendwie Mutanten so viele wie möglich töten muss. Ziemlich gut gemacht. Also ich war wirklich sehr positiv angetan, freue mich auf das Spiel.
Es ist, geht ordentlich zur Sache, ne? Ich habe es nur auf der Gamescom gesehen und dann auch mit Tim Willits gesprochen von id Software.
Ja.
Und der meinte einfach nur, alles was schnell und brutal ist und schnelle Action findet er gut und das sollen die Spieler auch haben. So sieht's auch aus.
Ja, genau das, richtig. Vor allen Dingen diese Kombination. Also du hast so Spezialfähigkeiten, mit denen du Gegner quasi wegdrücken kannst, so ja, Star Wars machtmäßig. Du kannst sie schweben lassen und kannst dann gleichzeitig auf sie draufballern. Und das Gute ist halt, dass die Gegner halt alle, sie sind alle gerüstet. Das heißt, ein Schuss Gegner platt ist nicht. Du musst denen halt erst teilweise die Rüstungsstücke wegschießen und so weiter und so fort, bis du sie platt machst. Und deswegen kannst du dich da ein bisschen austoben, was diese ja verschiedenen Kombinationen angeht. Und das ist wirklich gut gemacht. Also es macht tatsächlich Laune, sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, dazu auch nicht nur Action und Gematsche, sondern auch echt das Gefühl einer richtigen Story. Also von daher, ich bin wirklich gespannt auf das fertige Ergebnis. Auch wieder die Kombination mit Autos durch die Gegend fahren und so weiter und so fort. Also doch.
Ein Spiel
doch,
für
doch, ich freue mich.
Ein Spiel für aus Tobi.
Ja. Ja. Ja, tatsächlich, genau. Also wirklich, wie gesagt, also ich I'm looking forward, wie man
aber mal ganz ehrlich, brauchen wir bei Rage eine Story? Brauchen wir bei Doom eine Story? Ich finde nein.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da inzwischen Story-Fan geworden. Vielleicht liegt's am Alter, keine Ahnung. Ja. Ich bin ja noch jünger als ihr, aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, ach, ich finde eine vernünftige Story schon okay. Es wäre jetzt vielleicht auch in Ordnung, wenn es gar, also gar keine Story finde ich nicht gut, aber es ist nett, wenn die Story gut ist. Und ja, da gibt's ja leider Spiele, wo zwar Story da ist, aber das bleibt alles so oberflächlich. Tatsächlich.
Ja.
Und da sind wir bei einem anderen Spiel dieses Wochenendes, dass ich dieser Woche.
Far Cry?
Ehrlich?
Oh. Nicht gut?
Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich meine, gut, ne, wir hatten da auch ein paar Stunden Zeit zum Spielen und so weiter und so fort. Und vielleicht habe ich auch eine falsche Erwartung gehabt. Weil ihr habt von Far Cry New Dawn gehört, ne?
Worum es da geht. Ja.
Ja, habt ihr Far Cry 5 gespielt?
Ja. Recht ausführlich. Ja.
Okay, auch durchgespielt, ne, nehme ich an. Oder ihr wisst, wie es endet.
Nee, nicht ganz, aber.
Okay, deswegen kurz an die Leute, die jetzt gerade Alt und Spiel hören. Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht wissen wollt, wie Far Cry 5 endet, solltet ihr jetzt für die nächsten Minuten kurz die Boxen ausmachen. Und ja, ich sag mal, vielleicht eine Minute oder zwei und dann solltet ihr wieder lauter drehen. Also deswegen jetzt Spoilerwarnung. Denn Far Cry 5, ne, am Ende gibt's ja, ist es okay, Jochen, du hast es ja auch nicht gespielt, wenn ich dich jetzt spoiler.
Ja, komm, ja, ich bin klar.
Hau rein. Ne,
also am Ende ist es ja so, dass da am Ende dieser Sektenguru die Atombombe zündet und ja, die Welt atomar verseucht. Und 17 Jahre nach diesem Atompilz spielt Far Cry New Dawn auch wieder in der gleichen Gegend.
Ah. 17 da in, Jahre?
Danach? 17 Jahre, ja. Ist schon komisch, ne? 17 Jahre nach der Atomexplosion rennen Menschen wieder an der Oberfläche rum.
Ja.
Ja, und das ist genau das Ding. Es ist Atomkrieg, es ist Postapokalypse und man hat keine Gasmaske auf. Es sind Blumen da, die rosa sind. Das ist schon cool, weil das ist ein bisschen strange so, aber es ist halt ja nichts Halbes, nichts Ganzes. So, also ich erwarte 17 Jahre nach dem Atomkrieg irgendwie schon, dass man so Metro- oder Fallout-mäßig eine Gasmaske ab und zu mal braucht. Vielleicht ist es auch einfach eine falsche Herangehensweise meinerseits. Ich habe gedacht, so, wo ist denn jetzt hier die Apokalypse? Es sieht halt aus, okay, es ist halt was passiert, aber Atomkrieg, hä? Das ist ein verbrannter Wald. Ja gut, das habe ich aber auch im Sommerurlaub. Und da war ich, das,
ja. Und wo machst du denn Sommerurlaub?
Ja, je nachdem in welcher Mittelmeer. Ja. Dann hast du auch schon mal einen verbrannten Wald. Ja, das kommt vor. Also, Wasserflugzeuge und so, alles normal. Aber und da habe ich so gedacht, so, das fand ich ein bisschen lame. Der Grundgedanke dahinter, du hast eine Basis, die du aufbaust, die du auch ausbaust. Das ist so ein bisschen wie bei State of Decay.
Ah.
Ja, Fallout State of Decay mäßig tatsächlich. Aber es bleibt halt wieder, es bleibt halt etwas oberflächlich und plätschert so vor sich hin. Also zumindest der Eindruck, den ich hatte, war halt ein bisschen, ja, flach, dünn. Vielleicht ändert sich das auch, wenn das fertige Spiel draußen ist und man dann da Tage reingesteckt hat, weil, wie gesagt, wieder eine riesige Welt und aber die NPCs, denen ich begegnet bin beim Testspielen, waren alle sehr oberflächlich und sehr dünn. Ist jetzt ja nicht untypisch für Far Cry zwischendurch, muss man dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, dieses postapokalyptische Setting hat mich da jetzt noch nicht so abgeholt, weil es einfach zu wenig Postapokalypse war. Es war zu normal.
Ja. Aber was ist denn die Intention von diesem Spiel? Das ist ja jetzt nicht Far Cry 6. Also es ist ja im Grunde genommen eine kleine Fortsetzung von Far Cry 5. Also wie so ein Epilog, oder? Also ich würde das nicht überbewerten. Ist das nicht auf einer Stufe von sozusagen der Logiktiefe und auch dem Anspruch wie ein Call of Duty, dieses Zombie-Gedöns, ja. Man nutzt einfach mal die Engine für was anderes. Oder hier damals bei Red Dead Redemption 1, dann gab es ja auch irgendwie Zombie-Nightmare, Undead-Nightmare oder wie das hieß. Wisst ihr, was ich meine? Dass das einfach so ein Apokrypher Epilog ist, ja, um mal zwei Fremdwörter in den Raum zu stellen. Also ist der Anspruch nicht einfach nur, ach, wir machen mal was mit dem, was wir, mit dem Gerüst, was wir hier schon haben? Und das gehört nicht wirklich dazu?
Also unter der Betrachtungsweise eines apokryphen Epiloges muss ich sagen, da ändert sich dann doch ein bisschen meine Bewertung. Stimmt, du hast gar nicht so unrecht. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach zu hart jetzt gerade ins Gericht gegangen, merke ich. Weil ich muss zugeben, ich habe mich in diesen Stunden, die ich gezockt habe, unterhalten gefühlt. Also das war schon so. Ne? Ich habe mich unterhalten gefühlt, es war in Ordnung. Aber ich habe dann so, man ist halt anderes gewohnt und vielleicht muss man sich da auch mal ein bisschen von lösen. Da hast du recht. Weil es war wirklich, also wie gesagt, die Stunden, die ich gezockt habe, waren unterhaltsam. Ne? Aber es war halt so, aber manchmal will man halt auch irgendwie einen Hahn der Suppe finden.
Nee, das ist ja auch berechtigt. Aber zum Beispiel irgendwie Better Call Saul als Spin-off-Serie von Breaking Bad ist ja auch so eine Sache irgendwie. Ja. Bewertet man das sozusagen als ein Produkt für sich oder sieht man das wirklich als gewollte Fortsetzung von dem Ursprung? Ne?
Und das stimmt, da hast du recht, ja. Wobei, ich meine, das beste Far Cry war doch sowieso dieses, ich habe jetzt den Titel vergessen, verdammt, das Far Cry mit den Laser-Dinosauriern.
Drei, oder?
Was ist der 3? Ja, da gab's doch diesen Ableger von Far Cry 3, wo Michael Biehn die Hauptrolle spricht, was so 80er Jahre Science-Fiction-Film-mäßig war. Ihr weißt, welches ich meine, ne?
Nee, ich bin gerade...
Ich kenne nur den Trailer, der Trailer sah super abgefahren aus, ne? Das war...
Ja, das war halt mega krass, weil es war halt Blood Dragon, Far Cry 3 Blood Dragon hieß es. Es war so ein Ableger von Far Cry 3. Michael Biehn spielt mit und es sah, das hat ja auch so ein Grissel-Intro wie so eine alte VHS-Kassette. Also wie die Filme, die man sich in den 80ern in der Videothek ausgeliehen hat, weil die zu schlecht fürs Kino waren. So ein Ding. Ne? Aber jetzt erzählt mir von Resident Evil 2. Wie war das Event?
Also das Event war ja eher gar kein Anspiel-Event, ne, Andreas? Es war ja eher eine Interview-Session. Ja? Angespielt habe ich es zum ersten Mal auf der Gamescom. Ich weiß gar nicht, gab es ein Anspielevent noch zu Resident Evil irgendwo, Andreas?
Nicht, dass ich wüsste. Es war schon dort vor Ort anspielbar, aber ja, ich habe es nicht benutzt und du auch nicht. Ne? Also sie hatten da so eine Couch aufgebaut und...
Ja. Genau, nee, ich habe zwei oder drei Wochen vorher in Hamburg, da gab es eine Anspielmöglichkeit. Die habe ich genutzt.
Ach ja, stimmt, in Köln, glaube ich, gab es auch eine. Stimmt.
Genau,
ja,
in Düsseldorf gab es auch eine.
So, Düsseldorf, ja.
Ja, genau. Und dann haben wir uns, Andreas und ich, uns in Hamburg getroffen, als wir die Entwickler und den Chef-Producer getroffen haben. Was ich ja immer super lustig finde, ist ja Interviews mit Japanern, ja. Ja, und du verstehst erstmal nichts und wenn die dir eine Antwort geben, willst du auch nicht unhöflich sein und guckst die natürlich freundlich an und nickst und grinst und lachst, so wie man das beim Interviewpartner einfach auch macht, es sei denn, das ist ein völliger Honk, wo du sagst, was soll das, aber du willst ja höflich rüberkommen und aber die müssen ja natürlich wissen, hey Alter, du bist Deutscher, du verstehst kein Japanisch, also hör doch auf zu nicken, das ist halt so eine... ging es dir nicht ähnlich, Andreas? Ich meine,
ja, ja, klar.
Das ist doch total obskur.
Ja, ja, absolut. Ja. Die könnten sagen, oh Alter, du bist aber richtig schlecht gekleidet, ne? Und vorbereitet ist auch anders. Und man sitzt da, lächelt und nickt. Ja, klar. Keine Ahnung.
Ja. Und die Übersetzung gibt es dann halt dann immer hinterher von dem Übersetzer, ja, der dann immer noch mal eine Minute die Antworten übersetzt. Das ist halt wirklich diese Interviewsituation mit Asiaten oder Koreaner oder Japaner, das ist halt echt immer ganz witzig. Aber die waren ganz nett, ne?
Ja, sehr. Auf jeden Fall. Nett, sehr bubbly, würde der Engländer sagen. Also sehr gesprächig. Und auch sehr ehrlich, fand ich. Weil mich hat für meinen Beitrag für ZDF Heute Plus eher interessiert, warum überhaupt Remakes und was ist der Unterschied zwischen Remake und Remaster, warum hat man sich für ein komplettes Remake entschieden, also ich wollte es ein bisschen auf so eine größere Ebene ziehen und die waren super ehrlich.
Ja, ZDF-Anspruch halt. Ne?
Ja, naja, weißt du, ich kann halt nicht irgendwie 2,5 Minuten zu Resident Evil 2 alleine was erzählen, sondern es muss halt auch irgendwie den abholen, der noch nie ein Resident Evil Spiel gespielt hat. Und solche Leute gibt es.
Und dass ihr das überhaupt sowieso so Horror, das Horrorgenre ins ZDF hieft. Ja, du wirst doch aber niemals einen Schuss in den Kopf, wo die ganzen Gedärme rausfliegen, zeigen können, oder?
Nö, das würde ich nicht.
ZDF, ja. Und ich muss da kurz unterbrechen, Jochen, wenn du in einem in den Kopf schießt, dann fliegen keine Gedärme raus. Da muss ich den Bildungsauftrag
nochmal
jetzt wirklich nehmen.
Naja. Aber da fliegt Jochen. Einiges aus, da fliegt aber ja, einiges richtig. aus dem Hals ja. raus, oder, André?
Ja. Ja, ja.
Okay, dann halt alles außer Gedärme.
So.
Fleischklumpen.
Die sind doch mutiert, Tobi, sei nicht so streng.
Okay, ja. Du hast recht, stimmt.
Ja,
entschuldige.
Genau, ja.
Manchmal geht's mit mir durch,
ja.
Der Bildungsauftrag.
Nee, also, ich erinnere mich eben an eine Antwort zum Beispiel, es war ja der Regisseur und der Produzent da. Und der Produzent, der scheinbar etwas jüngere Kollege, der sagte dann auf meine Frage irgendwie hier, wieso Remakes, der sagte, oh, ist doch super, wenn wir alle 5 Jahre einen Remake machen können, ich bin ja der Produzent und dann machen wir jede 5 Jahre neu Geld. Hat gelacht und hat gesagt, so, und die ehrliche Antwort gibt's jetzt vom Regisseur. Also die waren auch so ganz lustig, ja, das sind halt auch irgendwie, ja, also Antworten, mit denen kann man was anfangen.
War der Regisseur nicht auch dabei bei dem Original Resident Evil 2, einer von den beiden?
Das ist eine gute
Frage. Oder
das ist eine gute Frage.
Ich meine, der Direktor, also der etwas ältere, war auch beim Originalspiel noch dabei. Ich bin mir aber nicht sicher, muss ich nochmal recherchieren.
Die waren auf jeden Fall, einer der beiden war dabei bei den GameCube Remaster Resident Evil und Resident Evil Zero. So, und jetzt machen wir es ganz offiziell. Ich habe mir ja die Karten geben lassen. Es waren dabei Katsunori Kadoi.
Und ja, der.
Der, das war der Regisseur. Und der Producer Yoshiaki Hirabayashi. So, da haben wir es.
Okay.
Okay, jetzt, ja. Genau. Noch nie gehört, aber...
Ja, ich den Namen, also sie klingen ja alle für uns, für
und,
mich Europäer klingen die Namen sehr
und ähnlich. Und einmal Sesam-Maki. Hätte ich gerne auch noch dazu.
Ich glaube, der Hirabayashi, der lässt sich einfach nur H nennen, um das so ein bisschen zu verkürzen, ne?
Ja.
Ja, das machen ja einige japanische Entwickler gerne, dass sie sich eben so einen coolen Spitznamen geben, siehe Suda 51, weil es einfach, ja, besser.
So, jetzt mal zum Spiel. Wir haben ja die Vollversion und wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann ist, glaube ich, das Embargo auch abgelaufen für uns, Andreas. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Originalteil von Resident Evil 2 gespielt, aber nicht so intensiv, dass ich jetzt sage, ich bin Resident Evil 2 Experte, ja. Aber die wollen natürlich auch Neueinsteiger generieren. Das haben sie bei mir geschafft, obwohl ich das Original schon kannte. Und wenn man sich so alte Trailer und alte Spielszenen nochmal auf YouTube anguckt, das habe ich nochmal bewusst gemacht, dann merkt man halt erstmal, was für ein krasser Unterschied das ist von damals, von 1998, wie die Ladezeiten waren und wie eigentlich scheiße das eigentlich aussah. Also damals natürlich geil, es waren, ich glaube, 5 Millionen Mal verkauft, war ein Riesenerfolg. Und es war ein super Spiel, aber das würde ich heutzutage halt nicht mehr spielen. Und dieses Remake, was sie gemacht haben, also komplett neue Engine, kommt die komplette Stadt eigentlich in ihrer Logik so gelassen, aber aufgehübscht und alles neu gemacht, neue Rätsel und die Story natürlich gleich, das hat mich echt weggehauen. Und ich fand das richtig, ein richtig, richtig gutes Spiel, was Grafik angeht, was die Geschichtenerzählung angeht, was die Kämpfe angeht, was die Rätselknackerei angeht. Und ich bin richtig angefixt und das ist seit langem mal wieder ein Spiel, wo ich sage, ich habe gerade 5 Stunden gespielt und es ist nicht gemerkt. Und das hat mir richtig Bock gemacht.
Ja,
das ist cool, das ist cool. Also ich hatte, ich finde es halt allein schon, dass du die Kamera bewegen kannst. Ja, das war ja im Original nicht so, die Kamera war steif, jetzt hast du eine freie Kamera, was natürlich auch einfach das aktuelle, ich will jetzt nicht sagen State of the Art ist, weil dafür gibt es schon zu lange, aber ja, man kann die Kamera bewegen. Es ist wirklich gut, so ein komplettes Remake zu machen, finde ich, weil einfach die Faszination des Spiels, das Drehbuch, wenn man es mal mit Filmen vergleichen will, das Drehbuch ist ja ein gutes. So, und jetzt haben wir es einfach mal an die heutige Zeit angepasst. Und das finde ich echt sehr gelungen auf jeden Fall, auch wenn, ich glaube, die Story sich ein bisschen verändert hat, aber es ist halt auch sehr lang her, Resident Evil 2. Klar wird es da Leute geben, die sagen so, ist ja der Typ nicht mehr ganz so böse und so abgefuckt wie damals. Ja, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ja, da kann man sich drüber aufbringen, aber ich freue mich drüber. Ich finde es gut und ich würde mich freuen, wenn es öfter, noch öfter so komplett Remakes oder Makeovers oder geben würde.
Ja, absolut, finde ich auch. Ich habe den Anfang gespielt und habe halt auch gleich gemerkt, das ist, also wenn man jetzt ausblendet, dass es das Spiel schon mal gab, so sagen wir es mal so, ist es einfach ein grandioses Spiel. Und es wird eben auch dafür sorgen, dass viele Gamer jetzt dieses Remake spielen, die sich nie an das Original gewagt hätten. Genau aus den Gründen, die du gerade skizziert hast. Ne? Es hat sich halt viel getan, eben bei allein der Kamera auch bei der Art, wie man erzählt, bei den Budgets, ja. Man hat inzwischen ganz andere Budgets für Sprecher und für Motion Capturing und so. Also es ist natürlich einfach in jedem Detail an wirklich aktuelle AAA-Titel angepasst. Toll, ja, hat mich auch sehr reingezogen und ich bin auch froh, dass es mehr Remakes gibt als jetzt so simple Remaster, denn ich will nicht ablenken, aber doch, ich will ablenken. Ich habe Shenmue mir schicken lassen und habe Shenmue gespielt, was ich früher eben auf der Dreamcast geliebt habe und auch immer noch als eines der bedeutendsten Videospiele dieser Zeit damals einstufe. Und ich muss sagen, das Shenmue ist ja ein Remaster im Grunde genommen, minimal aufgehübscht, aber ansonsten alles original, eben auch die Sprachausgabe original, und es ist nicht wirklich spielbar. Erstens wegen der Steuerung, es gab damals keinen zweiten Analogstick, keine Dueling Analogs, und insofern steuerte man damals alles mit einem. Das geht heute mit dem PlayStation 4 Controller, geht das einfach so nicht mehr, wenn man es nicht vernünftig anpasst. Und die Sprache ist ein Witz. Also diese englischen Schauspieler, wenn es welche waren, die das eingesprochen haben, Alter, ist das dröge und langweilig. Und ich habe echt dieses legendäre Spiel, was ich immer geliebt habe, habe ich jetzt, dadurch, dass ich es auf der PS4 gespielt habe, das Remaster, total entzaubert, und es ist ganz traurig. Und so hätte, ne, so hätte es auch mit Resident Evil 2 enden können. Insofern, ja, großes Lob an Capcom, dass die gesagt haben, ne, wir machen es richtig, wir machen ein komplettes Remaster, so muss man, ein komplettes Remake, so muss man es machen heutzutage.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also zum Beispiel fand ich auch, es gab Shadow of the Colossus, war glaube ich auch ein komplettes Remake jetzt auf der PlayStation 4, wenn ich mich recht entsinne, weil das ist ein Spiel, das in der Vorgängergeneration völlig an mir vorbeigegangen ist und super gut, macht richtig Bock, richtig schön, tolles Ding. Ich würde mir mir geht gerade die Frage durch den Kopf, was für ein altes Spiel würdet ihr euch als Remaster wünschen? Gibt es da so eins aus eurer Vergangenheit, aus eurer Kindheit vielleicht, wo ihr sagen würdet, davon hätte ich gern mal ein Remaster?
Die Frage, also ich liebe ja viele C64-Spiele noch, ne? aber ja. Ich glaube, die müssen so sein, wie sie sind. Da würde ich, glaube ich, Remaster, glaube ich, ja, nicht stehen. Ich glaube, man müsste schon auf die Konsole gehen oder auf alte. Lass mich in mich gehen, Andreas, hast ja, du Pong. Eins? Danke.
Endlich mal Pong in 3D, verdammte Hacke. Nee, ja. Ich habe eins. Und zwar auch bleibe ich dem Horror-Genre treu. Mein absolutes Lieblingshorrorspiel aller Zeiten, das sage ich jetzt schon in die Zukunft prognostizierend, ist Eternal Darkness Sanity's Requiem.
Okay.
Von Silicon Knights, damals noch auf dem GameCube exklusiv. Dennis Dyack, der Chefentwickler, für mich ein Spiel mit einer unglaublich guten Geschichte. Man spielt im Grunde genommen in ich glaube, 12 Episoden über 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Angefangen mit irgendwie, ich weiß nicht, du spielst, glaube ich, so einen alten persischen Krieger, der einen von drei Göttern zum Leben erweckt. Götter so im Sinne von diesen alten Großen, so wie Cthulhu oder Tala oder wie immer man den jetzt auch aussprechen mag. Und dann spielt man eben in Episoden, und zwar immer oder fast immer Menschen, die mit den vorangegangenen Personen verwandt waren, bis in die Gegenwart. Und dort hat man dann eben die Möglichkeit, dieses Böse tatsächlich eben auch zu besiegen. Wunderbar gemacht. Also grandioses Spiel, das hätte ich gerne in Ultra HD und weißt du nicht und hast du nicht gesehen. Super Spiel.
Okay.
Andreas kennt sie einfach alle. Alle Entwickler, alle Spiele.
Ja.
Wieder mal ein Beweis in der heutigen Folge geliefert. Ja, aber wir müssen mal so eine Fragerunde machen, Andreas. Vielleicht finden wir irgendwas, was er nicht kennt, der Kerl.
Ja. Bei mir ist es auch ein Spiel, das so im Cthulhu-Gedöns angesiedelt ist. Alone in the Dark. Könnt ihr euch noch an
oh, ja.
Alone in the
Dark erinnern? Ja, ja. Das aber gab's da nicht jetzt vor einiger Zeit ein Remake?
Gab's da ein Remake? Also, nicht, dass ich wüsste.
Zu Wii-Zeit gab es eins. Also 2006, 2008 irgendwo so in dem Zeitraum. Da gab es...
Ja, also als wenn es gestern war.
Für uns alte Säcke, ja. Da gab es tatsächlich welche. Witzigerweise habe ich mit den Resident Evil 2 Entwicklern über Alone in the Dark gesprochen. Weil ich eben gesagt habe, also das war nämlich ganz clever, was die gesagt haben. Die haben gesagt, warum eben Remake, warum so komplett neu anfangen und nichts, erstmal grundsätzlich nur das Skelett übernehmen. Die sagten, ihnen ist wichtig, nicht das Spiel und die visuellen Eindrücke neu aufzubereiten, sondern die Gefühle, die man damals hatte, als man es gespielt hat. Und das sind eben zwei komplett unterschiedliche Ansprüche. Und so sind wir dann auch auf Alone in the Dark gekommen, weil ich eben dem gesagt habe, das erste Alone in the Dark habe ich gespielt auf, keine Ahnung, einem 286er oder irgendwie sowas von meinem Papa in seinem Arbeitszimmer, nachts, Licht aus. Und ich hatte so einen Schiss vor diesen Hunden, ja, die dann da reinkamen. Und aus heutiger Sicht, guckt euch die mal an. Die sehen aus wie Heliumballons, ja, die so lustig tapsend irgendwie dir entgegenkommen. Das ist ein Witz. Aber ich hatte damals richtig Schiss. Und wie rekreierst du eben das Gefühl, das ich damals hatte? Ja, nicht indem man irgendwie den Heliumballon jetzt in HD nachzeichnet.
Nee, aber du müsstest halt diese Atmosphäre transportieren. Ich denke, das wäre schon möglich. Zumal, wenn man sich zurückerinnert, Alone in the Dark war so ein sauschweres Spiel. Mhm. Also ich habe Stunden damit zugebracht, bis ich endlich mal diesen ersten Zombie, wenn man da vom Dachboden runtergeht, irgendwie besiegt hatte. Das war einfach ein bockschweres Spiel. Und gerade auch am Ende dieses Labyrinth und so weiter. Also das war bockschwer und richtig super. Und das habe ich damals echt geliebt. Da gab's noch, ich glaube, Alone in the Dark 2 habe ich auch noch gespielt. 3 weiß ich gar nicht mehr. Aber 2 habe ich auf jeden Fall auch gespielt damals. Und das war ein Spiel, das ich damals geliebt habe. Das als Remake fände ich gut.
Ja.
Als komplettes Remake.
Das Remake ist, glaube ich, damals eingestellt worden, 2012, 2013 oder so. Es war doch ein Remake angekündigt, da gab es auch Videos und dann ist es irgendwie nicht veröffentlicht worden. Irgendwie sowas genau, war doch da.
Irgend sowas, genau. Es gab nochmal ein Spiel, das Alone in the Dark hieß. Das war aber, glaube ich, eigentlich ein weiterer Teil, der einfach nur keine Nummer mehr hatte. Das war kein komplettes Remake. Aber gut, ein Remake vom ersten Super Mario wäre vielleicht auch eine witzige Idee.
Oh, ich habe auch ein Remake, was ich mir wünsche. Ein Remake von Half-Life.
Ich habe gerade dran gedacht, lustig, genau dran, ja.
Oder?
Ja.
den Black Mesa Komplex nochmal komplett in geilster Grafik. Wow.
Absolut. Oder? Ich habe dran gedacht, als du, Tobi, als du sagtest eben, dass Alone in the Dark so sackschwer sei und gerade das Ende mit dem Labyrinth, da dachte ich an das Ende von Half-Life 1. Ich glaube, die Level heißt Zen und die ist total abgedreht. Und als ich das zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich, das Spiel sei kaputt, das sei voll durchgeglitscht, wo du irgendwie von so komischen, in so einer Traumwelt irgendwie von einem komischen fliegenden Rochen auf den nächsten springen musst und so. Mhm. Und da dachte ich, wie wäre das nach heutigen Maßstäben? Ja, absolut.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Boah, Half-Life, ja. Habe ich damals natürlich auch gezockt. Aber es ist bei mir nicht so hängen geblieben wie Alone in the Dark irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hm. Aber es gibt so Spiele.
Das ist so.
Es gibt ja so Spiele. Ich habe jetzt neulich das allererste Super Mario. Es gibt ja auf der Switch diesen Back-Katalog vom NES. Es gibt übrigens auch NES-Controller für die Switch für 70 Schleifen, was ich eine Frechheit finde vom Preis her. Du hast dieses, und da habe ich das allererste Super Mario gespielt und habe dann nochmal Super Mario 3 gespielt. Und es ist halt krass, was man im Gedächtnis noch für Dinger weiß. Ja, also ich weiß noch genau beim ersten Super Mario, dass ich Ende der 80er, Anfang der 90er gespielt, da weiß ich noch genau, wo ich in die Wüste gehen muss, wo dann ein One-Up-Pilz sich versteckt. Ja, da hat man Dinge im Hinterkopf. Also, wir waren früher nur draußen. Wir haben nie zu Hause gesessen und nicht drin gespielt. Wir haben früher als Kinder immer nur draußen gespielt, wie unsere Generation es ja gerne im Internet anmerkt. Wir waren immer draußen, wir haben nie Videospiele gespielt. Genau.
Bei Half-Life, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil das eins der ersten Spiele war, was wir bei NBC Giga, als der Sender an den Start gegangen ist, das war so ungefähr das Erscheinungsjahr, glaube ich, dass wir da nächtelang immer noch nach der Arbeit im Sender geblieben sind und immer zu 10, 12 LAN-Partys gemacht haben oder als uns in dem Netzwerk Online-Schlachten im Multiplayer geliefert haben. Das war so geil. Das war wirklich so geil mit der Armbrust damals auf jemanden. Das war wirklich, das ist lustig, ist ja, wenn man heute Spiele sich von damals nochmal anschaut, denkt man so, what? Das fandst du geil? Die Grafik ist ja, damit würdest du heute nicht mehr spielen wollen. Also, ich hatte tatsächlich Half-Life auch mal nochmal angeschaut und angemacht und denke so, oh nee, das kann ich dann doch nicht spielen, weil es einfach so grumpelig aussieht. Aber das als Remake wäre geil. Und ich glaube, die ganzen Resident Evil Fans und Freunde, die das Spiel damals gezockt haben, die werden sich, glaube ich, richtig freuen über den neuen Teil. Ja. Das Geile ist ja auch, es ist auch wieder sauschwer. Also ich fand es schon schwer.
Ja.
Und okay, was heißt das? Ich fand's schon schwer. Ich war genau das Gegenteil, wollte ich eigentlich sagen. Ich fand's schwer, das soll nichts heißen, das wollte ich eigentlich sagen. Weil ich, aber diese ganzen Rätsel, die Kniffelei und dann wieder zurückrennen. Und was nimmst du eigentlich mit? Was lagerst du aus in dein Inventar? Hast du endlich eine Gürteltasche, damit du mehr packen kannst? Das fixt einen so an, das treibt einen so weit, das hat mich so weitergetrieben und dann so, nein, nochmal in den Raum, da hast du irgendwie ein Kraut vergessen. Und es ist einfach nie irgendwas, es ist nie alles in Überfluss da. Das heißt, alles, was du einsammeln kannst, musst du halt auch wieder mitnehmen. Und die Spielmotivation, die da aufgebaut wird, ist es halt wie damals. Ne? Da werden sich also viele dran erinnern können. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Wiedererkennungswert.
Und ist auch konsequent für die Serie, oder? Weil mit Resident Evil 4 haben sie ja so den letzten ganz großen Titel abgeliefert, der so ganz klassisch funktioniert hat, finde ich. Eben auch mit dieser unglaublichen Verknappung an Munition. Und du musst es immer nochmal und nochmal und nochmal probieren und noch sparsamer sein. Und mit 5 und 6 haben sie sehr experimentiert. 5, glaube ich, war der Titel in Afrika, hauptsächlich bei Tageslicht und so, mit, ne, auch sehr kontrovers. Aber eben da sind sie eben weggegangen von dieser klassischen Resi-Formel. 6 auch noch nicht so wieder ganz klassisch. Der 7er war dann eben wieder so ein bisschen so wie die früheren Titel. Und jetzt eben mit dem Remake, finde ich, finden sie ganz zurück zu ihrer alten Formel.
Ja. Ständig keine Munition und das hat mich so genervt. Das hat mich so genervt und ich denke so, wann kriege ich endlich eine dickere Knarre? Und ne, du rennst da rum mit der beschissenen Pistole 5-6 Stunden und so, oh nein, wo ist die nächste Munitionskiste? Ich kotze und dann kommt schon wieder einer. Ja, ist schon. Ich habe es gestern Nacht nochmal gespielt mit Kopfhörer. Ich fand es auch echt gruselig. Diese Atmosphäre ist schon so, wenn du aus von allen Ecken so. Also, da erschrickt man
sich. Es ist auch sehr explizit, ja, ne? Ja, Entschuldigung.
Nee, ich mag das, also wenn so Spiele so krass sind, da braucht man dann auch nicht mal unbedingt VR für. Ich meine, gut, Resident Evil in VR war natürlich fett. mega krass gruseliges Ding, aber es geht auch teilweise ohne. Also dieses Aliens-Spiel zum Beispiel war ein Horrorspiel ohne VR. Ich habe mir eine Hose gemacht. Ja. Irgendwann sprang mein Kater hinter mir, es war dunkel, ich war allein zu Hause, irgendwann sprang der Kater hinter mir auf die Couch, ich habe mich so erschrocken, ich bin dann direkt. Ja.
Ich habe es ja nochmal auf der Gamescom gesehen, wie die Leute gespielt haben, weil ich da die Leute interviewt habe in der Anspielstation. Das war ja bei Microsoft mit integriert. Interessanterweise gab es auch nur zwei Konsolen, das wussten die da draußen in der Riesenschlange aber nicht, weil das von außen nicht ersichtlich war. Die hatten irgendwie 10 oder 12 Spielstationen, aber nur zwei waren Resident Evil. Und das Interesse war natürlich gigantisch und die saßen da wirklich den ganzen Tag und denen war eigentlich gar nicht bewusst, ey, da gibt's nur zwei Konsolen, ihr kommt einfach auch wahrscheinlich gar nicht mehr dran heute. Das war echt übel, weil die Spielzeit ja auch eine halbe Stunde war pro Spieler. Aber alle Spieler, die da gezockt haben, mit denen ich gesprochen habe, fanden das richtig geil. Die meinten so, ey, das ist wie damals. Ich kriege dieses Feeling wieder und es ist echt gut gemacht. Und irgendwann kam vom Hintereingang eine Frau rein, die da mal gucken wollte und die stand da und dann schossen die beiden Spieler die Zombies um und die Bäuche platzten auf, die Köpfe flogen weg und die machte ganz große Augen und schüttelte nur den Kopf. Das gibt's doch nicht. Sowas Brutales. Also, nee.
Ja. Womit wir bei der Diskussion wären, der Originaltitel war in Deutschland indiziert, richtig?
Ja, stimmt. Genau.
Ja, stimmt.
War.
Und das Remake ist
aber
nicht...
Aber gut, ja. dass die USK inzwischen nicht mehr so böse ist.
Das ist es, ne? Ja, da hat sich was getan. Denn das Remake ist nicht weniger brutal, finde ich. Und nicht weniger explizit, richtig. Im Gegenteil. Aber...
Also, das ist schon, geht schon ordentlich. Ja, also ins Fall. Eingemachte.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da ist die USK aber locker geworden. Aber ich unterbrach dich
ja. Nein. Das war mein Punkt. Das wollte ich sagen. Ja. Da hat sich eben, also man kann daran auch erkennen, was sich bei der USK getan hat und warum hat sich bei der USK was getan, weil sich in unserer Gesellschaft was getan hat.
Absolut richtig, genau das. Man ist halt, Computerspiele sind nicht mehr per se böse. Ja. Das ist schon mal gut und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Aber apropos, bevor ich es vergesse, ich habe ja noch ein Spiel gesehen in Berlin.
Noch eins.
Trials Rising.
Ihr kennt Trials, so eine brutale Scheiße.
Ja, genau. Ja gut, sagen wir es mal so. Wenn du halt siehst, wie dieses Männchen da von dem Moped fliegt, teilweise, ist es schon krass.
Auf einen Index.
Ja, eigentlich schon. Absolut gehört auf einen Index. Nein, es war ein sehr cooles Spiel. Also ich mag die Trials-Serie ja tatsächlich. Ich habe aber nie gewusst, wie mache ich das überhaupt. Das Schöne bei Trials Rising, es gibt endlich ein Tutorial, ein richtiges. Du kriegst beigebracht, wie das vernünftig funktioniert und alles. Es gibt einen Online-Modus, das ist sehr geil. Du kannst in einem Party-Modus, und den haben die wirklich clever gemacht, in einem Party-Modus mit 4 Spielern auf einem Bildschirm spielen.
Geil.
Und du machst dann Wetten. Sprich, du sagst halt so, der Gewinner muss dem Verlierer eine Pizza ausgeben. Da gibt's so verschiedene Optionen, die du auswählen kannst. Und das ist echt ganz witzig gemacht. Ist eine ganz süße Idee, wie ich finde. Und ich habe mit dem Entwickler, mit Antti Ilvesu, so heißt der Finne, der an Trials dranhing, mich länger unterhalten. Total netter Typ und der hat ein geiles Hobby. Der ist Clown, also so ein Action-Clown. Also die treten so im Sommer in Finnland in Freibädern auf und fahren dann so brennend vom 10-Meter-Brett und solche Geschichten. So Stuntman-mäßig. Unheimlich witzig, hat mir ein paar Videos gezeigt. Und übrigens ist das Spannende, Trials, also er ist selber jetzt kein Motorradfahrer, Trials ist halt hauptsächlich eine Physik-Demo tatsächlich. Es geht um diese physikalischen Dinge. Und wirklich sehr cool, also es hat mir richtig Bock gemacht. Also war ich sehr positiv überrascht, dass das Spiel wieder gut wird. Es gibt auch einen Tandem-Modus, lustigerweise. Also du kannst auf einem Tandem-Motorrad dann fahren und musst dann zu zweit dein Gewicht verlagern, um dich zu bewegen und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich Level, wo das nicht funktioniert. Also wir waren in irgendeinem Level und dann sagte Andi so, scheiße, das geht ja hier gar nicht. Das funktioniert nicht im Tandem halt, ne? Weil das Level einfach so bleibt und die Physik rechnet sich so hoch und es funktioniert nicht. Und das war auch sehr faszinierend, das zu sehen. Also auch ein lustiges Spiel, definitiv. Also das ist auch was, wo ich mich drauf freue. Trials ist echt, hat mich auch positiv überrascht.
Das ist so ein Spiel, was ich gut finde, aber wo ich sage, nach den ersten 10 Minuten, wenn ich mich dann an der gleichen Stelle 40 Mal auf die Fresse lege, dann gebe ich dem Spiel keine Chance mehr. Dann schmeiße ich das in die Ecke, weil ich so angefressen bin. Und das ist genau so ein Spiel, das fordert dich heraus, aber da kannst du auch verzweifeln.
Ja, absolut. Absolut richtig. Das ist so eins, wo du den Controller auch mal in die Ecke pfefferst. Definitiv.
Ja, ja, aber also bei mir, ich habe das geliebt, Trials Fusion, ne, war der Vorgänger.
Ja.
Habe ich sehr intensiv gespielt, auch mit meinem Sohn. Und bei mir hat das funktioniert. Also auch beim 40., 50. Mal irgendwie haben wir immer noch versucht, diese Bonuslevel zu knacken. Und einige von diesen Bonuslevel, ich erinnere mich an eine, da musst du irgendwie von einem grünen Kubus auf den nächsten springen. Und also es ist sackschwer. Es ist unglaublich schwer, diese Bonusdinger. Mhm. Aber das hat mich bei der Stange gehalten. Also wer es nicht kennt, es ist im Grunde genommen, ist es ja ein 2D-Scroller. Ja, du fährst von links nach rechts mit einem Moped oder irgendwie kannst auch, glaube ich, am Ende ein Einhorn reiten, was Laserstrahlen aus den Augen verschießt oder so. Das gibt's, glaube ich, auch. Also Unlockable Vehicles ist ein großes Ding da. Und es klingt sehr schlicht, ne? Du fährst von links nach rechts und musst halt eben auch irgendwie springen und darfst halt nicht vorne überfallen oder hinten rüber, sonst genau. Ist Schulz und musst versuchen, mit möglichst wenig Unfällen durch so ein Level zu kommen. Hast Ghosts und so, an denen du dich dann orientierst. Also eigentlich ein ganz simples Rezept, aber grandios gemacht.
Ja. Ja, vor allem mit so crazy, crazy Ideen halt dabei, so dass du irgendwie über schwebende Baustellenteile hüpfst und solche Geschichten. Also Dinge, die jetzt nicht unmöglich sind, aber die halt so abgedreht sind für eine Motorradstrecke, ist echt richtig gut. Also ich fand's mega cool. Auch gute Gags drin. Ich möchte da nicht spoilern, aber wirklich lustige Gags sind da auch in der ganzen Serie drin und gerade auch im neuen Teil. Also da haben wir zwischendurch.
Wann kommt der raus?
Trials Rising kommt auch jetzt bald schon. Und zwar, ich meine jetzt auch im Februar oder März.
Da haben wir den Tobi. Hast du gemerkt, Andreas? Da haben wir den Tobi.
Warte, lass mich kurz gucken.
In Februar 2019.
26. Februar. Also in
guten Monaten. Ja, super.
Ne? Sehr gut. Also deswegen auch Freude.
Was mich an so einer Serie wie Trials auch interessiert, nehmt zusammen mit der Serie The Crew, ein Spiel, was mein Sohn auch wie ein Bekloppter spielt, daran bemerkt man doch, das ist auch wieder ein, also ich suche ja immer Trends, ne, damit ich eben meiner Zielgruppe eben Videospielthemen verkaufen kann.
Was ist denn deine Zielgruppe?
Naja, halt eben die eher videospielunbedarften Menschen und tendenziell eher ein bisschen älter. Also das heißt, ich versuche immer, wenn ich ein Spiel sehe, versuche ich immer einen Trend dahinter zu finden, ob er da ist oder nicht. Und könnte man nicht hier sagen, dass bei solchen Spielen wie Trials oder The Crew, dass auch auf einmal wieder simples Gameplay im Vordergrund steht? Da ist ja null Geschichte im Grunde genommen. Sowas wie Trials ist ja, effektiv ist es 2D, ja. Und du sagst, es ist irgendwie Multiplayer, also der Appeal von solchen Spielen wie Trials oder The Crew ist letztendlich der gleiche Appeal von einem NES-Spiel oder einem PlayStation 1-Spiel oder einem Atari-Spiel oder so. Es ist einfach good, clean fun, eine nette Idee und gar nicht mehr viel dazu, weil man gar nicht mehr so viel braucht. Meint ihr nicht?
Ja, und trotzdem, gerade wegen des reduzierten Gameplays, kommt es unheimlich auf deine Skills an. Ne, das ist ja ein Spiel so, da ist nichts unfair und so weiter. Es sind ja wirklich nur deine eigenen Skills. Wie sensibel bist du mit diesem Stick und der Taste? Ja. Und das finde ich dann auch super, wenn da wieder so der eigene Skill im Vordergrund steht. Und nicht 3 Milliarden Hilfen, die du an- und ausstellen kannst. Und also mir reicht bei FIFA auch Schießen und Passen. Ich brauche da nicht 3 Milliarden Tasten.
Ja, das stimmt. Das ist gut gesagt. Ja. Der Skill steht im Vordergrund. Es gibt rundum keine Story. Es ist jetzt nicht irgendwie ein überwältigendes Gameplay. Es ist ganz reduziert. Aber das, worum es geht, das ist sackschwer an Teilen. Mhm. Und da hast du den Appeal. Mhm.
Ja, genau das.
Und ich glaube, das macht total Bock in einer Multiplayer-Runde.
Ja, da garantiert. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Jetzt waren noch andere Events irgendwie übrigens. Im Januar sind ja für euch da draußen, im Januar gibt es in der Games-Branche immer wieder so Events, wo die Firmen Leute zum Spielen einladen, ihnen neue Spiele präsentieren, die im Laufe des Jahres rauskommen und so weiter. Januar ist ja auch eher so eine themenarme Zeit im Journalismus, dann kann man sowas natürlich auch gut platzieren. Jetzt war auch, glaube ich, auch ein Event Mortal Kombat in London. War da irgendwer von euch oder kennt wer wen, der da war? Weil Mortal Kombat 11 kommt, glaube ich, raus, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nee. War ich nicht da? Kennt keinen.
Okay, aber Mortal Kombat kennst du.
Ja.
Ist denn Ed Boon involviert? Ed Boon, ja.
Du meinst der
Erfinder und Chefentwickler damals, ne? Von MK.
Ja, das weiß ich tatsächlich aktuell, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also ich habe nur gesehen, dass dieses Event ist, weil ich ein paar Fotos gesehen habe in meiner Timeline, habe jetzt aber noch nicht näher recherchiert tatsächlich, ne? Ich muss sagen, Mortal Kombat hat für mich irgendwann verloren, als Liu Kang in irgendeinem Teil gestorben ist. Oder am Anfang von Mortal Kombat 4 oder so ist, glaube ich, Liu Kang gestorben. Und Liu Kang war mein Lieblingscharakter, den habe ich auswendig gehört. Alles. Und dann war Liu Kang tot und hat Mortal Kombat verloren und dann kam Liu Kang aber wieder, weil das vorletzte Mortal Kombat war ja, glaube ich, auch wieder ein Remake in Anführungsstrichen. Oder wieder ein Reboot, sagt man, glaube ich, ne? Wenn eine Serie wieder bei neu anfängt.
Oh ja, ja, genau. Ein Reboot. Sagt mal, glaubt ihr denn, dass Mortal Kombat noch wirklich viel Appeal und Zugkraft hat? Ich habe so das Gefühl, in den 90ern, als es begann, ich glaube 96 kam das erste Mortal Kombat raus, war es so ein bisschen so eine Trotzreaktion der Gamer. Damals mussten wir als Gamer uns ja rechtfertigen und Games waren unter Generalverdacht und irgendwie waren ja böse und Killerspiele und dann kam Mortal Kombat raus und es war so ein bisschen so, ha, genau, guckt mal, ja, es sind Killerspiele, ja, und ich reiß dem jetzt seine Wirbelsäule raus und halte sie in die Luft. Ja, also es war irgendwie so ein bisschen so eine Trotzreaktion und inzwischen, wir haben ja gerade gesagt, Resident Evil 2 nicht indiziert, einfach ab 18, fertig, keiner regt sich auf, außer deiner Frau da auf der Gamescom. Man braucht ein Mortal Kombat jetzt eigentlich nicht mehr, oder?
Also du brauchst es nicht mehr aus diesem Protesting. So, ich finde es immer noch ein Spiel, das Bock macht, eben wegen dieser Special Moves, wegen dieser Fehlschirm, ja, Fatality. Super Ding. Nein, man braucht es nicht mehr für dieses Protest. Ich meine, ich war damals, als ich damals mein Super NES gekriegt habe, mit Mortal Kombat 1, was zensiert war, also das Blut war grau in der Version, die ich hatte. Dann hatte ich Mortal Kombat 2 irgendwie. Das war damals genau dieses Protesting, was du beschreibst, Andreas. War dieses, ey geil, Mortal Kombat.
Genau.
So, zack, in die Flammen da und mit dem Skorpionstachel den Oberkörper abtrennen und was man da alles für schöne Dinge gemacht hat. man braucht es nicht mehr, aber die machen eine clevere Sache. Und zwar, ich habe gerade mal ein bisschen geschaut, die haben eine echte UFC-Kämpferin als Synchronstimme für Sonya Blade genommen. Und zwar Ronda Rousey. Ich bin jetzt nicht im Ultimate Fighting drin irgendwie, aber macht Ultimate Fight und Ronda Rousey macht, glaube ich, auch Wrestling. Und Wrestling ist ja gerade in unserer Generation, habe ich so das Gefühl, wieder im
Kommen.
Also ich habe so das Gefühl, ich habe ein paar Kollegen, die halt einen Wrestling-Podcast machen. Ich kenne Menschen, die dann jetzt endlich mal bei WrestleMania sich einen Jugendtraum erfüllt haben. Ich selber gucke kaum noch Wrestling. Also ich bleibe vielleicht manchmal nachts beim Durchseppen hängen. Aber das ist auch so ein Ding. Wrestling hat durchaus noch eine Zugkraft. Und wenn man da eine Wrestlerin dann als Sprecherin hat, wird das, glaube ich, funktionieren. Aber ich glaube, Mortal Kombat wird bei den jungen Leuten nicht ziehen. Das wird bei so alten Sätten wie uns irgendwie, die den ersten Teil genau damals aus Protest gespielt haben, die werden es geil finden, aber ich glaube, eine neue Zielgruppe werden die sich damit wahrscheinlich eher nicht erschließen. Das glaube ich nicht.
Wrestling war nie mein Ding, habe ich nie verstanden. Ich verstehe die Sportart nicht, ich verstehe den Hype nicht und die Spiele verstehe ich schon mal gar nicht. War echt, das hat mich nie gepackt, nie gefixt, ey. Und ich glaube, das wird auch, solange ich lebe, auch nie mich irgendwie
anfixen. Also ich meine, man muss doch erstmal korrigieren, es ist ja keine Sportart. Es ist eine Unterhaltungsshow. Wrestling war nie Sportart. Das ist alles...
Sports Entertainment.
Ja. Also okay. Voll abgekartet.
Ja, natürlich.
Aber schon Athletik. Es ist im Grunde wie Artisten. So wie im Zirkus.
Ja.
Ne, Artisten, die machen ja auch dann ihre Salti und so weiter. Und so ähnlich ist Wrestling.
Ja, absolut. Ja. Ich will es auch gar nicht kleinreden. Aber...
Ich hab's früher geliebt, den Undertaker.
Ich hab's auch, ich meine, erinnert ihr euch noch an die Frühzeiten von RTL? Ich glaube 1986 oder so ging RTL in Deutschland groß auf Sendung.
Das Männermagazin. Nee.
ihr kennt doch noch Catch-Up hieß das, oder? Mit Horst Brack, der Bestrafer, und Ron Williams. Doppelmoderation.
Oh, ja. War das mit diesem schmalen Gesicht, der Typ mit dem...
Horst Brack war der hatte immer so ein Bandana zusammengebunden.
Ja.
Ja, und Ron Williams hatte irgendwie offene, lange, lockige Haare und hatte immer so einen leichten amerikanischen Akzent. Und Horst Brack kam so aus dem Norden, hat immer so hart gesprochen und war irgendwie so auch so ein Comic Relief. Sehr geile Doppelmoderation und das haben wir geguckt wie die Blöden. Mit der Anfangsmelodie war The Race von Yellow. Das war ein großes Ding. Und da war Wrestling richtig groß. Da waren Ric Flair war damals eben noch so der ganz große Wrestler und natürlich irgendwie Hulk Hogan, der inzwischen natürlich komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Hulk Hogan ist ja wegen übelster rassistischer Kommentare rausgeschmissen worden. Den gibt's gar nicht mehr. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass Wrestling sozusagen eine Renaissance erfährt. Aber wenn ihr das sagt, glaube ich's.
Ja, also die Sache ist ja die, es ist halt... es ist immer noch die gleiche Seifenoper, nicht mehr so bunte Charaktere. Also so. Ich weiß nicht, ob der Undertaker jetzt endlich, also ob er jetzt final aufgehört hat oder gerade nur pausiert mal wieder. Es ist nicht mehr ganz so schillernd wie früher. Ich meine, mein Lieblingswrestler früher war Bret the Hitman Hart, ja. The best there is, the best there was and the best there ever will be. The Excellence of Execution from Calgary, Canada. Das war mein Lieblingswrestler tatsächlich. Ja, den habe ich, ich habe einen Bret Hitman Hart Poster in meinem Zimmer hängen. Ja, den fand ich super. Jedenfalls, aber Hulk Hogan, ganz böse Nummer und aber es hat eine Renaissance. Es gibt wieder neue Charaktere, John Cena, so dieser schöne All-American Guy, Damen-Wrestling hat sich völlig etabliert. Ja, auch bei Royal Rumble, glaube ich, kämpfen jetzt Frauen und Männer gemischt irgendwie und es sind halt nicht mehr diese Frauen, nur die Püppchen am Ringrand irgendwie, die sich dann mal einen Stuhl schnappen oder irgendwie das Gesicht zerkratzen, sondern auch vollwertige Athletinnen, finde ich sehr gut tatsächlich. Aber es ist jetzt nicht so, wie gesagt, es wäre mir auch zu viel, wenn ich auch noch Wrestling gucke. Ich meine, ich gucke American Football, ich gucke Fußball, verfolge Eishockey. Irgendwann ist mal gut. Man muss ja auch noch Netflix gucken. Ja, das neue Star Trek Discovery, zweite
Staffel. Nein, ich auch noch nicht. Ich liebe die erste. Ganz groß.
Wobei das Finale der ersten Staffel ein bisschen lame war, fand ich.
Ja. Liebe Freunde, Es ist ein harter. Erstmal bin ich bei Star Trek raus. Zweitens ist meine Tochter gerade hier reingekrochen gekommen. Der hatte ich versprochen, Fahrrad zu fahren.
Ah ja, kann ich verstehen bei dem Wetter.
Jetzt sitzt die ja bei mir auf dem Schoß, Frieda, ne? Und wartet darauf, dass ich doch bitte mit ihr rausgehe, Fahrrad fahre.
Ah, jetzt habe ich das Bild auch groß. Hallo Frieda, ich sehe dich und du siehst mich vielleicht auch.
Sag mal Hallo Frieda. Nee, traut sich nicht.
Hallo Frieda.
Traut sich natürlich nicht, natürlich.
Frieda, schieb alles auf mich. Der doofe Garbe hatte wieder technische Probleme und deswegen haben wir eine halbe Stunde später angefangen. Und an alle da draußen, cool, an den Empfangsgeräten, tut mir leid, wenn das jetzt eben nicht eine ganze Stunde wird, sondern meine.
Bei Star Trek kann ich nicht mitreden.
Ja, dann geh du doch raus und Tobi und ich quatschen noch weiter 2 Stunden.
Oder so.
Oder wir gehen jetzt alle raus. Weißt du, wir machen das jetzt so wie früher bei Löwenzahn, Peter Lustig, so wisst ihr was jetzt hier? Abschalten, ja? So, und dann gehen wir alle noch raus. Ich meine, die Sendung läuft Donnerstagabend, da ist zum Rausgehen vielleicht ein bisschen duster. Aber es ist herrliches Winterwetter und lasst euch nichts einreden von dem Jahrhundert Winter, sibirische Kälte. Ja, es ist Winter, im Winter ist kalt und das ist schön. Eine angenehme Luft heute, finde ich.
Genau. Ne? Liebe Freunde, es war toll. Ich kann nur sagen, wer überlegt, Resident Evil sich zuzulegen oder nicht, ich halte es für eine gute Idee. Und es ist richtig guter Survival-Horror, finde ich gut.
Ja. Okay, wir hören uns.
Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf deinen Beitrag, Andreas. Wie viel du zeigen darfst, ohne dass der Beitrag irgendwie. Es ist ja klar, dass die ganzen Resident Evil Fans und die ganzen Horror-Fans so, das muss doch mal wenigstens mal einen Schuss zeigen oder so. Aber wirst du ohne einen Schuss auskommen? Was meinst du?
Und ein kurzer Vergleich: Fallout 4, als ich das damals vorgestellt habe, da habe ich Szenen gezeigt, wie man einzelne Körperteile anvisiert und schießt, und hat sich auch keiner beschwert.
Oho, okay.
Ja, also ich hoffe, Herr Pfeiffer hört jetzt nicht zu.
Kriminologischen Institut.
Absolut, ja, sonst macht er so einen Finishing-Move mit mir. Also, ja.
Dann hören wir uns bald wieder, irgendwann im Laufe des Februars. Da gibt es ja auch einige Spiele, die rauskommen, über die man dann sprechen kann. Mhm. Und wir haben ja zum Beispiel Metro Exodus, finde ich sehr gut.
Oh ja.
Ich habe auch die Metro-Bücher gelesen. Ja, lass uns beim nächsten Mal über Metro und Science.
Absolut.
Und dann haben wir vielleicht auch Star Trek Discovery, die zweite Staffel, angefangen, Andreas, und können.
Ja, dann machen wir irgendwie so einen Spin-Off-Podcast, ja. Genau. Ja.
Genau, richtig, richtig.
Alt und Star Trek, ja.
Alt und Star Trek, genau, richtig. Next Generation, wie auch immer. Gut. Ihr Lieben, da draußen an den Empfangsgeräten, ihr könnt jetzt abschalten und rausgehen an die frische Luft. Ja. Wir verabschieden uns. Macht's gut.
Und juhu. Tschüss, ihr beiden.
Tschö sagen.
Tschüss zusammen.
Jochen Dominikus und Andreas Gabe. Auf Wiedersehen.
Tschüss.